Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Die Straße ist nicht nur für das Auto da. Menschen sind zu Fuß unterwegs oder mit dem Rad. Sie benutzen Busse und Bahnen oder sie wollen sich auf der Straße aufhalten, um mit anderen zu reden. Deutschland bekommt ein neues Straßenverkehrsgesetz und ich spreche gleich mit unserer Korrespondentin Nadine Lindner darüber, wie die vielen Bedürfnisse zur Straßennutzung darin vorkommen. Immer mehr Menschen nutzen die Straße auch zur Fahrt mit dem Wohnmobil. Wir informieren darüber, wie viel Aufwand mit dem Ausbau eines solchen Gefährts in Eigenregie verbunden ist. Außerdem heute im Programm klimaverträglicher Lebensstil und Konsum und Tipps zum Umgang mit Gewittern. Im Verbrauchertipp geht es dann um die Rente. Es lohnt sich oft, die früh zu beantragen, auch wenn man weiter berufstätig sein will. Auch jetzt im Sommer gibt es auf den Straßen jede Menge Baustellen. Wer in nächster Zeit mit dem Auto in den Urlaub fährt, wird sich vielleicht darüber ärgern. Der Umgang mit dem Straßenverkehr insgesamt ist eine Baustelle für die Bundesregierung. Unter anderem deshalb, weil die Emission von Treibhausgasen im Verkehr kaum sinkt, immer noch viele Menschen bei Unfällen sterben und die Qualität von Radwegen vielerorts zu wünschen übrig lässt. Die Bundesregierung reagiert darauf mit einem neuen Straßenverkehrsgesetz. Heute hat das Kabinett dem Entwurf von Bundesverkehrsminister Volker Wissing zugestimmt. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Was steht drin?
Ja, es gibt ein Kernstück dieser Novelle des Straßenverkehrsgesetzes und da geht es um eine Ergänzung der Ziele. Was jetzt neu ist, dass neben der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs auch die Ziele Umweltschutz, das heißt inklusive Klimaschutz, Gesundheit und städtebauliche Belange auch als Ziele definiert werden sollen. Das ist ein Wunsch bzw. eine Formulierung aus dem Koalitionsvertrag, die jetzt umgesetzt wird und das ist durchaus ein Paradigmenwechsel, weil bislang ging es vor allem um die Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs, wobei man in allererster Linie an den Autoverkehr gedacht hat. Jetzt kommen noch weitere Ziele hinzu. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt und das ist es auch, weil es ist heute ein erster Schritt von vielen. Heute hat das Bundeskabinett, also das heißt die Bundesregierung, sich dazu entschieden. Bundestag und Bundesrat, die müssen noch debattieren und dann abstimmen. Und was ich auch interessant finde, es könnte noch einen Streit darüber geben, ob diese Umwelt- und Gesundheitsbelange jetzt wirklich gleichberechtigt zur Sicherheit des Verkehrs gelten werden im Straßenverkehrsgesetz oder ob die Formulierung, dass sie neben der Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs eingesetzt werden, vielleicht doch eine Priorisierung des Autoverkehrs am Ende ist. Also man sieht, da kommt es dann am Ende auf jedes Wort an.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist anscheinend skeptisch gegenüber zu vielen Neuerungen. Flächendeckend Tempo 30 in der Stadt zum Beispiel hat er heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview abgelehnt. Wie steht der Minister zu den Änderungen?
Ja, das ist tatsächlich interessant, weil es gibt jetzt weitere Schritte. Das Straßenverkehrsgesetz, das regelt erstmal nur die groben Rahmenbedingungen. Das sind jetzt auch erstmal nur zwei Seiten Text, um die es heute geht. Die Details werden dann in der Straßenverkehrsordnung festgelegt und die wird dann zwischen dem Bundesministerium für Verkehr, also das heißt Volker Wissingshaus, und dem Bundesrat verhandelt. Das wird dann beginnen, sobald das Straßenverkehrsgesetz geändert ist. Das kann sich noch hinziehen in die zweite Jahreshälfte, vielleicht sogar noch über den Jahreswechsel hinaus. Das Argument von Volker Wissing heute Morgen war, dass er sagt, dass Kommunen auch künftig Einschränkungen begründen müssen. Und als eine solche Einschränkung empfindet Volker Wissing das Thema Tempo 30. Er sagt, Tempo 50 soll Regelgeschwindigkeit in den Kommunen bleiben. Wenn die das ändern wollen, die Kommunen, dann müssen sie das begründen. Der Staat müsse Eingriffe in die Freiheit der Bürger begründen. Also das heißt auch in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger Tempo 50 zu fahren. Wobei man muss tatsächlich auch mal voranstellen, dass das doch, ich würde sagen, dass er sozusagen damit keine Mehrheitsmeinung vielleicht unbedingt vertritt, denn viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, mögen es vielleicht nicht als Freiheit betrachten, dass überall Tempo 50 gefahren werden kann. Und ich hatte eben schon den Entwurf für die Straßenverkehrsordnung angesprochen. Wenn jetzt Volker Wissing so restriktiv sich geäußert hat, muss man wirklich schauen, was dann im Entwurf für die Straßenverkehrsordnung drinsteht, der dann in den kommenden Tagen oder Wochen irgendwann aus dem Verkehrsministerium dann auch vorgelegt wird.
Ab wann sollen denn dann neue Regeln gelten?
Ja, das wird tatsächlich spannend werden, wann Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dann auch wirklich einen Unterschied bemerken werden. Ich glaube, es wird dann erst der Fall sein, sobald die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft ist, also das heißt abgestimmt zwischen Verkehrsministerium und dem Bundesrat. Es gibt dort in dieser Straßenverkehrsordnung nach Ansicht von Verkehrsrechtsexperten so eine Art Lackmustest, also das heißt ein Paragraphen, auf den man besonders schauen kann. Das ist der Paragraph 45 in der StVO. Da wird festgeschrieben, dass es Beschränkungen derzeit nur geben kann, wenn es eine Gefahrenlage gibt. Und es wird dann spannend sein, ob und wie diese Formulierung verändert wird. Und zum Thema Praxiserfahrung ist es ja auch so, selbst wenn jetzt Städte und Kommunen mehr Freiheiten auf dem Papier bekommen, wenn sie diese Freiheiten nicht nutzen wollen, wie man es jetzt in Berlin sieht, wo die neue Verkehrssenatorin der CDU sich gerade dafür einsetzt, Radwege entweder zu verhindern oder zurückzubauen, um Parkplätze nicht zu gefährden, um Fahrspuren nicht zu gefährden, dann nutzt natürlich auch die neue Gesetzeslage nicht, wenn die Kommunen da einen anderen Kurs verfolgen.
Noch ganz kurz, welche Erwartungen haben Verkehrs- und Umweltverbände an die Reform?
Ich würde sagen, durchaus gemischt. Der Deutsche Städte und der Deutsche Städtetag hat gesagt, das ist ein erstes Anzeichen von Umdenken. Das ist ein wichtiges Signal an die Kommunen, dass es ja jetzt mehr Entscheidungsspielräume gibt, zum Beispiel dann auch bei der Parkraumbewirtschaftung oder Sonderfahrspuren für E-Autos. Große Zweifel hingegen kommen von der Deutschen Umwelthilfe. Da wird gesagt, das ist nur eine Nebelkerze. Am Ende würde dann doch wieder das Auto privilegiert. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was dann am Ende des Diskussions und auch des Gesetzgebungs stehen wird.
Soweit Nadine Lindner aus Berlin zum Straßenverkehrsgesetz. Herzlichen Dank dafür. Die Straßen werden immer voller und dieser Trend setzt sich fort. Die Zahl der in der Europäischen Union verkauften Autos wächst weiter deutlich. Das ist heute früh bekannt geworden. Der Trend geht dabei ganz klar zum Elektroauto. Die Details jetzt von Stefan Überbach.
Der Europäische Branchenverband ACEA spricht von einem deutlichen Aufwärtstrend. Knapp 1 Million Neuwagen sind im Mai EU-weit zugelassen worden, 18,5% mehr als vor einem Jahr. Es ist der 10. Monat in Folge mit starken Zuwächsen. Vor allem auf den großen Märkten innerhalb der Europäischen Union wie Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland haben die Verkäufe seit Jahresbeginn spürbar angezogen. Einen regelrechten Boom verzeichnen die Hersteller batteriegetriebener Elektroautos. Im Mai wurden knapp 130.000 Modelle verkauft, ein Plus von 70%. Bei den sogenannten Hybriden liegt die Zuwachsrate bei 27%. Die Verkäufe von Plug-in-Hybriden gingen dagegen leicht zurück, was vor allem daran liegt, dass in Deutschland das Interesse stark nachgelassen hat. Der Branchenverband erklärt das mit dem Auslaufen der staatlichen Förderung Ende vergangenen Jahres. Insgesamt verlieren traditionelle Verbrennungsmotoren in Europa weiter an Boden. Zusammengenommen liegen Elektroautos und Hybride mit einem Marktanteil von rund 46% inzwischen deutlich vor den Benzinern, die auf 36,5% kommen. Neuwagen mit Dieselantrieb machen aktuell noch knapp 14% der Verkäufe aus. Die BMW-Gruppe verzeichnet im Mai ein Plus von 34%. Der Volkswagen-Konzern hat knapp 20% mehr Autos verkauft, Mercedes 6,6%. Den größten Sprung meldet der Elektroautobauer Tesla, der 22.000 Neuwagen absetzen konnte.
Immer mehr Autos auf Europas Straßen, Stefan Überbach berichtete. Raum auf der Straße brauchen auch Campingvans. Viele Menschen möchten im Urlaub mit so einem Gefährt unterwegs sein. Es gibt das Gefühl von Unabhängigkeit und gleichzeitig eine vertraute Umgebung in unbekannten Regionen. Den Trend zum Wohnmobil kann man auch in Eigenregie, den Ausbau zum Wohnmobil kann man auch in Eigenregie erledigen, wenn man es mag und handwerklich geschickt ist. Die Arbeitszeit ist allerdings unter Umständen länger als ein Urlaub damit, wie es geht, sagt Ihnen Moritz Metz.
Camperausbau beginnt mit der Auswahl des Basisfahrzeuges. Eher die große Transporterklasse, ein Bulli oder genügt ein kompakter Hochdachkombi? Der Berliner Kfz-Meister Florian Reidel empfiehlt ausprobieren.
Zuerst sollte man sich sehr genau überlegen, was man mit dem Fahrzeug wirklich machen will. Und dann sollte man erst einmal Leute im Bekanntenkreis aufsuchen, die vielleicht so ein Fahrzeug haben und sich einfach mal reinsetzen. Eventuell das Fahrzeug für ein Wochenende ausleihen, dass man wirklich merkt, okay, reicht mir der Platz? Reicht mir die Motorleistung? Ist es wirklich das, was ich mir vorstelle oder ist das vielleicht alles ganz anders?
Der schöne Schein schicker Innenausbauten kann trügen. Für die Wahrheit über Fahrwerk, Kupplung, Bremsen, Ölverlust und Auspuffanlage lohnt ein Besuch in einer Kfz-Werkstatt mit Hebebühne. Je solider das Basisfahrzeug ist, je weniger Rost, Verschleiß und Wartungsstau blühen, desto länger trägt die Ausbauinvestition, desto weniger Pannen drohen im Urlaub. Auch wichtig, wie einfach und wie lange kommt man an Ersatzteile, zu Hause, aber auch im Lieblingsreiseland.
Da lohnt es sich vorher, sich schlau zu machen, wie die Ersatzteilversorgung aussieht.
Eine weitere Grundsatzentscheidung, soll das Basisfahrzeug isoliert werden? Dünne Isoliermatten nehmen nicht viel Platz weg, isolieren gegen Kälte, Hitze und Schall, vermeiden Kondenswasser und somit Rost an der Außenhülle, bereiten aber viel Zuschneide- und Anklebearbeit. Camperbesitzer Sascha aus Berlin hat an Wochenenden einen Transporter ausgebaut. Er empfiehlt, sich nicht an zeitraffenden YouTube-Videos zu messen.
Da wird es immer schön zusammengeschnitten. 2-3 Tage ist man mit Auskleben und Dichten fertig, das mitnichten. Wir haben da, glaube ich, 2 Monate insgesamt für gebraucht.
Wer in kalten Jahreszeiten unterwegs ist, sollte auch den Boden isolieren. Dachluken sorgen für Luftaustausch im Sommer. Sie sind schnell ausgeschnitten, müssen aber penibel abgedichtet werden. Sonst tropft's rein.
Die praktische Erfahrung ist, dass nichts in so einem Bus natürlich viereckig kantig ist und man das vorher ausmessen kann, sondern es ist alles ziemlich viel Fummelarbeit.
Wichtig auch, ein ausreichend hohes zulässiges Gesamtgewicht. Campingfahrzeuge sind mit ihren Innenausbauten, mit Gepäck, Technik und Wassertank notorisch überladen. Beim Möbelbau im Innenraum setzen viele deshalb auf leichtes Pappelsperrholz. Für das Verlegen, Verbinden und Feintuning der Bordelektrik besser Wochen als nur Nachmittage einplanen und immer ausreichend dicke Kabel wählen.
Bestimmte Leitungen hat der Hersteller dann schon teilweise verlegt oder zumindest vorgesehen, Kanäle, Anschlüsse. Und daran kann man sich dann halten. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Einfach mal im Netz suchen, Aufbaurichtlinien, da steht alles, was man dafür benötigt.
Die rechtlich verpflichtende Umschlüsselung als Sonderfahrzeug Wohnmobil spart meist Steuern und Versicherungskosten, aber die WOMO-Zulassung stellt Anforderungen. Die Prüforganisationen verlangen neben einem Bett, einem Tisch mit Sitzgelegenheit, alles natürlich mit abgerundeten Möbelecken, auch genügend verschließbaren Stauraum, um herumfliegende Gegenstände zu vermeiden. Nur einzelne Prüforganisationen akzeptieren auch mobile Gaskartuschen und Spirituskocher statt einer fest verbauten Kochgelegenheit. Die Pflicht zur 2-jährlichen Gasprüfung ist aktuell ausgesetzt. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einer neuen Regelung. Ein Merkblatt des TÜV-Verbandes listet zum Wohnmobil alle Anforderungen auf, kostet aber alleine schon 35 Euro. Nicht nur deshalb sind Campingboxen oft die viel sparsamere Wahl als ein Ausbau. Mobile Kisten für den Kofferraum herkömmlicher Hochdachkombis und Transporter lassen sich an einem Wochenende bauen oder sind für viele Modelle bereits fertig erhältlich. Sie dienen als nach vorn klappbares Bett, als Aufbewahrungsort und oft als ausziehbare Küche mit Spülbecken und Wassertank. Am Ende gilt, besser früher losfahren, ausprobieren, improvisieren und notfalls unterwegs weiterbasteln. Komplett abgeschlossen ist ein Selbstausbau ohnehin nie. Sascha kann es trotzdem nicht erwarten.
Ich freue mich darauf, das endlich mal nutzen zu können, wegzufahren und wirklich nicht dazustehen und immer zu denken, ach, das musst du noch machen, das musst du noch machen, sondern einfach wirklich Vanlife zu haben und nicht Vanbuilding.
Ein Beitrag von Moritz Metz. Mehr zum Thema Vanlife, frei und flexibel reisen im Kleinbus oder Kastenwagen hören Sie auch morgen in der Sendung Marktplatz ab 10.08 Uhr im Deutschlandfunk mit Kerstin Ruskowski am Mikrofon. Die Werbung will uns gern das schlechte Gewissen nehmen. Sie verkauft Produkte als umweltverträglich, klimaneutral und so weiter. So etwas glaubt man gerne, auch wenn es in vielen Fällen weit von der Realität entfernt ist. Wie sieht dann ein klimaverträglicher Lebensstil aus und was muss passieren, damit er in Mode kommt? Auch die Wissenschaft beschäftigt sich damit, Leonie Sontheimer mit einigen Ergebnissen.
Pakete klimaneutral verschicken, klimapositive Babynahrung und sogar klimaneutrales Heizöl. Immer mehr Werbebotschaften vermitteln das Gefühl, Konsum tut dem Klima gut. Tatsächlich ist unser heutiges Konsumverhalten ein wesentlicher Treiber globaler Umweltzerstörung und Erderhitzung.
Und das bedeutet, dass wir, wenn wir wirklich die Klimaerwärmung auf 1,5 oder auch nur 2 Grad begrenzen wollen, auch Lebensstile bräuchten, die damit kompatibel sind.
Sagt Doris Fuchs, Professorin an der Universität Münster. Sie koordiniert ein EU-weites Forschungsprojekt, das untersucht, wie ein klimafreundlicher Lebensstil aussieht und umgesetzt werden kann. Dabei geht es zum einen um die Gewohnheiten, wie Einzelne sich ernähren, sich fortbewegen und wohnen. Gleichzeitig identifiziert das Projekt auch die strukturellen Hindernisse, die es politisch aus dem Weg zu räumen gilt.
Und so können Regierungen entsprechend hingehen und zum Beispiel das Bahnnetz massiv verbessern und die Kosten fürs Bahnfahren reduzieren, um gleichzeitig zum Beispiel Flüge unter einer bestimmten Distanz verbieten zu können oder den Flugverkehr generell zu verteuern.
Im Rahmen des Forschungsprojekts EU 1.5 Degree Lifestyles werden VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft in 5 europäischen Ländern befragt, welche politischen Instrumente sie bevorzugen. Das Ergebnis? Mit Abstand am beliebtesten waren Steuern und Verbote.
Das mag auf den ersten Blick überraschen, aber es unterstreicht eigentlich, was wir in der Forschung immer wieder finden. Dass nämlich sowohl Stakeholder als auch Bürgerinnen oft zu sehr viel effektiveren Entscheidungen und wirkungsvolleren Mitteln tendieren, als sich das PolitikerInnen trauen, beziehungsweise als es in einer mediatisierten Politik mit lautstarken VertreterInnen partikularer Interessen möglich zu sein scheint.
Überrascht war Professorin Fuchs dagegen von der Analyse ihres Teams, was eigentlich einem klimafreundlichen Lebensstil im Weg steht. Nach Lektüre von über 120 Studien zum Thema landete auf Platz 1 das Paradigma des ewigen Wirtschaftswachstums.
Wenn wir auf die Förderung des Wirtschaftswachstums fokussieren, dann fokussieren wir eben auch auf die Förderung des Konsums. Und so sagen wir den Leuten die ganze Zeit, 24/7, konsumiert mehr, konsumiert mehr, konsumiert mehr. Und gleichzeitig sagen wir ihnen, aber reduziert doch bitte euren Ressourcenverbrauch. Und das kann so nicht funktionieren.
Tatsächlich konnte man in Deutschland in den letzten Jahren zwar beobachten, dass die Emissionen sanken, während die Wirtschaft weiter wuchs. Auf einem 1,5-Grad-Pfad sind wir aber noch lange nicht. Der Weltklimarat bezweifelt, dass die dafür nötigen Emissionsminderungen überhaupt mit Wirtschaftswachstum vereinbar seien.
Wir müssen hinterfragen, wo wir eigentlich welche Art von Wachstum brauchen. Und zweitens müssen wir gleichzeitig Antworten auf die Frage haben, wie wir Lebensqualität, wie wir ein funktionierendes Wohlfahrtssystem, das von Wirtschaftswachstum unabhängig ist, hinbekommen.
Um diese Frage wird sich das auf 4 Jahre angelegte Forschungsprojekt nun kümmern. Derweil hat sich in Deutschland auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung mit einem zukunftsfähigen Lebensstil beschäftigt. In einem kürzlich veröffentlichten Sondergutachten zeigen die WissenschaftlerInnen an 3 Fallbeispielen, welche politischen Instrumente umweltfreundliches Verhalten erleichtern können. Anhand des Fleischkonsums erklärt die federführende Rätin Annette Elisabeth Töller, dass es hierbei nicht nur um Treibhausgase geht.
Durch tierische Lebensmittel haben wir einen erheblichen Flächenfußabdruck und insbesondere die Futtermittelproduktion führt zu einem erheblichen Biodiversitätsverlust. Außerdem haben wir durch die Landwirtschaft natürlich Stickstoffbelastung der Gewässer. Also das sind recht umfangreiche Probleme, die man alle bewältigen könnte, indem der Konsum tierischer Lebensmittel reduziert wird.
Der Umweltrat empfiehlt der Regierung, den verminderten Mehrwertsteuersatz bei Fleisch auf die regulären 19% anzuheben. Gleichzeitig sei es wichtig, einen sozialen Ausgleich zu schaffen, auch aus Gründen der Akzeptanz.
Also wir behandeln die Frage der Akzeptanz von solchen Maßnahmen in der Bevölkerung. Da sieht man ganz erstaunliche Dinge, nämlich zum Beispiel, dass regulative Maßnahmen, also Ver- und Gebote, in der Regel sehr viel höhere Akzeptanz aufweisen als ökonomische Anreize. Und man sieht auch, dass durch entsprechende Verwendung von Mitteln, die man bei Bepreisungen einnimmt, die Akzeptanz in der Bevölkerung auch gesteigert werden kann.
Wie etwa durch ein Klimageld, mit dem die Einnahmen des Emissionshandels an die Menschen zurückgezahlt werden könnten. Im Koalitionsvertrag angekündigt, doch bisher nicht umgesetzt.
Über klimaverträglichen Lebensstil war das ein Beitrag von Leonie Sontheimer. Für heute und vor allem für morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst heftige Gewitter und Starkregen. Die Hitzewelle macht also zumindest eine Pause. Bei Gewitter sollte man sich besser nicht draußen aufhalten. Auf jeden Fall gilt es, Schutz zu suchen. Über die Gefahren bei diesem Wetterphänomen gibt es viele Mythen und Gerüchte. Was dran ist, sagt Stefan Tröntle.
Bei Gewitter nicht unter Bäume stellen.
Richtig. Den abgegriffenen Spruch mit Eichen und Buchen kennt jeder. Abgesehen davon, dass er nicht stimmt, gibt es noch einen ganz anderen Grund, sich bei Gewitter nicht unter einen Baum zu stellen. Durch den böigen Wind oder durch einen Blitzschlag können Äste abbrechen oder abgesprengt werden. Pech, wenn man drunter steht.
Bei Gewitter darf man nicht duschen.
Das stimmt teilweise, aber tatsächlich nur bei Altbauten. Wenn die Wasserleitungen noch aus Metall sind und nicht geerdet, wenn ältere Häuser keinen Blitzschutz haben, dann kann Duschen bei Gewitter unabhängig von der Wassertemperatur tatsächlich eine heiße Angelegenheit werden.
Bei Gewitter muss man den Fernseher ausmachen.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tat.
Gefährlich ist Fernsehen nicht, aber egal ob ein- oder ausgeschaltet, der Fernseher kann tatsächlich kaputt gehen und andere technische Geräte wie Computer auch, wenn sie über eine Steckdose mit dem Stromnetz verbunden sind und das Haus noch keinen Überspannungsschutz hat. Vorgeschrieben ist das bei Neubauten nämlich erst seit 7 Jahren. Wie wirksam sogenannte Überspannungsadapter sind, ist nicht immer ganz klar. Daher ist der beste Tipp tatsächlich, vor allem bei teuren Geräten, Netzstecker raus. Das gilt insbesondere auch für Internetrouter und natürlich auch vor dem Urlaub. Hier auch den Telefonstecker ziehen und bei Fernseher oder Radio den Antennenstecker. Ein direkter Treffer ist nämlich gar nicht nötig. Es reicht völlig, dass der Blitz irgendwo in der entfernten Nachbarschaft einschlägt. Der Autor dieses Beitrags hat auf diese Weise mal seine Stereoanlage erneuert.
Bei Gewitter soll man nicht telefonieren.
Kein Problem, da passiert nichts. Handystrahlung zieht keine Blitze an. Aber auch hier gibt es ein kleines Oldschool-Problem. Wer nämlich noch ein Telefon mit Kabel benutzt, für den gilt, damit es keine heißen Ohren gibt, Achtung, nochmal Oldschool, Hände weg von der Wählscheibe und Hörer auf der Gabel lassen. Telefonieren also ja, aber bei Gewitter nur schnurlos.
Blitze schlagen nie zweimal an derselben Stelle ein.
Doch, genau das tun sie. Manchmal sogar mehr als zweimal. Bekanntestes Beispiel ist das Empire State Building in New York. Da gibt es jedes Jahr etwa 23 Blitzeinschläge.
Was tun und vor allem bleiben lassen bei Gewitter, das war ein Beitrag von Stefan Tröntle.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn das Arbeitsleben zu Ende geht, dann beginnt die Rentenzeit. So läuft es, seitdem es die Rentenversicherung gibt. Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit. Eine andere ist es, Rente zu beziehen und trotzdem weiterzuarbeiten bis zum gesetzlichen Rentenalter etwa. Wer vorzeitig Altersrente beantragt und trotzdem vorerst berufstätig bleibt, macht unter Umständen einen guten Schnitt. Das hat die Stiftung Warentest ausgerechnet und die Einzelheiten erfahren Sie im Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Bisher gab es für Frührentner Hinzuverdienstgrenzen. Wer mehr verdiente, bekam dafür weniger Rente. Schon während der Corona-Pandemie wurden diese Grenzen angehoben, um vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen im Job zu halten oder zurückzuholen. Und nun, seit Jahresbeginn, dürfen Frührentner, egal in welcher Berufsgruppe, unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Rente sinkt. Das schaffe neue Spielräume beim Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand, sagt Katharina Henrich, Altersvorsorgeexpertin bei der Stiftung Warentest.
Das bedeutet im Prinzip, dass man jetzt eine Frührente beziehen und ganz normal weiterarbeiten kann, so viel verdienen kann, wie man will. Vorher wurde das immer auf die Renten mit angerechnet und hat sich deshalb nicht gelohnt. Wir sprechen jetzt von einem Zeitraum zwischen 63 und 67, also die Zeit vor der regulären Altersrente, und die wird jetzt deutlich attraktiver.
Beispielsweise für jene, die ihr Einkommen in den letzten Jahren vor dem Ruhestand steigern möchten oder auch bereits in Frührente sind, aber wieder in den Beruf zurückkehren möchten. Doch rechnet sich die Möglichkeit eines doppelten Einkommens aus Frührente plus Gehalt im Alter wirklich? Natürlich seien jeder Versicherungsverlauf und auch die steuerliche Situation individuell unterschiedlich, so die Warentester. Doch langfristig könne sich die Sache durchaus lohnen, denn durch die Weiterarbeit werden erstens neue Rentenentgeltpunkte gesammelt und zweitens steigt das Gesamteinkommen durch den Doppelverdienst in den Jahren bis zur regulären Rente deutlich an.
Und dieser Einkommensbooster ist trotz höherer Steuern, trotz höherer Sozialabgaben und trotz Rentenabschlägen im Prinzip so hoch, dass es sich kumuliert mehr lohnt über die nächsten 20, 25 Jahre, als zu warten bis zur Regelaltersgrenze und dann die höhere Rente zu beziehen.
Zwei von den Warentestern ausgewählte Modellfälle untermauern dies. Zum einen eine Besserverdienerin, zum anderen ein Normalverdiener. Sie bezieht eine geringere Frührente mit Abschlägen und will bis zur Regelarbeitsgrenze weiterarbeiten. Er erfüllt sogar die Voraussetzungen für eine abschlagsfreie Frührente, will aber noch etwas hinzuverdienen. Zwei Rechenmodelle, die auch davon abhängen, welches Lebensalter die Rentenversicherten einmal erreichen werden.
Bei unserer Besserverdienerin war es tatsächlich so, mit 90 kam dieser Break-Even, dass sich die höhere Rente gelohnt hat. Mit 90, ja, das muss man sich überlegen. Bei unserem Normalverdiener, der allerdings eine abschlagsfreie Rente beziehen konnte, er fährt tatsächlich sein Leben lang mit der Frührente plus Job besser als nur mit der regulären Altersrente.
Fazit: Es dürfte sich nach gegenwärtiger Rentenberechnung für viele lohnen, mit 63 Jahren eine Frührente zu beantragen und dafür auch lebenslange Abschläge zu akzeptieren, jedoch parallel noch ein paar Jahre weiter zu arbeiten. Übereilt sollte ein solcher Schritt aber nicht erwogen werden, sagt Warentesterin Katharina Henrich. Eine gute individuelle Beratung sei auf jeden Fall nötig.
Erste Anlaufstelle ist die Rentenversicherung selbst. Da macht man eben einen Beratungstermin aus und am besten sagt man auch schon gleich, worum es geht, damit man halt Mitarbeiter bekommt, die vielleicht darauf spezialisiert sind. Und dann natürlich bei dem Steuer- und Sozialabgaben vielleicht einen Lohnsteuerhilfeverein. Wenn man sowieso einen Steuerberater hat, dann kann man da auch fragen.
Soweit der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Christoph Heinemann übernimmt gleich mit den Informationen am Mittag. Es geht um das neue Klimaschutzgesetz, unter anderem im Interview mit Julia Verlinden von Bündnis 90 Die Grünen.